Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Jahr von Olga Tokarczuks Einschulung 1966 begann Peter Handkes Karriere mit der Publikumsbeschimpfung. Seit bald 30 Jahren lebt er am Rand von Paris und durchstreift auf der Cannes den naheliegenden Wald. Landschaft, das hat er immer wieder erzählt, rhythmisiere ihn. Sie ist ein Muster, das seine Fantasie in Schwung bringt. Sie befeuert die Sehnsucht nach dem zusatzlosen, puren Gelten lassen der Dinge. Im Literaturarchiv Marbach, dem Peter Handke weit über 100 Tagebücher überlassen hat, erzählte er vergangenes Jahr.
Also als ich im Internat war, gab es eine Zeit lang eine Mode, dass jeder Internatsschüler Tagebuch geführt hat, aber in dieses Spiel habe ich nicht einsteigen können. Ich habe dann Notizbücher geführt für längere Arbeiten, für Theaterstücke vor allem und auch für Prosaarbeiten. Also es waren im Grunde keine Tagebücher, es waren im Sinn von Bertolt Brecht, waren das Arbeitsbücher. Und dann habe ich gemerkt mit der Zeit, dass es zu bedauern ist, denn vieles, was nebenbei so als Form, Sprachform einem begegnet, ist ein Moment da und verschwindet wieder. So wie eine, muss man ja nicht sagen, eine Sternschnuppe, aber eine Art von Schnuppe, die vorbeigeht. Und dann habe ich mich trainiert mit der Zeit, diese Art von Schnuppe in der besonderen Form, die es nur einmal gibt, für mich jedenfalls, festzuhalten. Wie eine Art, das ist eigentlich ein Paradox, eine Art von Waffe, wie den Western-Deal. Aber eine Waffe, die eigentlich eine freundliche ist, was ein Paradox ist, das eigentlich stimmt in dem Fall. Und so ist es bis jetzt geblieben.
Also, man muss sich das so vorstellen, wie ein Westernheld zieht Peter Handke statt eines Colts ein Notizheft aus der Hosentasche und hält Alltagsbeobachtungsskizzen, Reiseeindrücke fest. Über 30.000 Tagebuchseiten hat er in den vergangenen 25 Jahren gefüllt. Sie sind Teil eines ungeheuer umfangreichen Werkes, das nicht unbedingt in zwei Teile zerfällt, aber Peter Handkes Haltung zu Serbiens Rolle im Jugoslawienkrieg lädt doch ein, von einem davor und danach zu sprechen. Am Telefon begrüße ich den Literaturkritiker und Autor Helmut Böttiger. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ich gebe zu, dass ich mit der Lektüre bei Handkes Versuch über die Müdigkeit und noch einmal für Thukydides stehen geblieben bin. Danach habe ich ihn nur noch in längeren Auszügen gelesen. Was, Helmut Böttiger, ist mir verloren gegangen? Was sollte ich eventuell nachholen?
Na, wenn Sie da stehen geblieben sind, also in seinem Spätwerk, gibt es nochmal ein herausragendes Buch, das ist die Moravische Nacht. Da geht er den ganzen Obsessionen und Mythen seines poetischen Lebens noch einmal nach. Durchaus auch mit Zügen von Selbstironie, die man ihm nicht so ohne weiteres zutraut. Und zu meinen Lieblingsbüchern gehört auf jeden Fall der Versuch über die Jukebox, weil da ist Handke ganz bei sich selbst. Aus kleinen, unscheinbaren Geschehnissen entfaltet er eine ganze Welt. Entlegene Jukebox-Geräte in Gaststätten, die man normalerweise links liegen lässt, da zaubert er dann Entdeckungen hervor und er beschreibt, wie er einmal als Jurastudent Anfang der 60er Jahre in Graz zum ersten Mal in einer schäbigen Jukebox die Beatles gehört hat und fragt dann, wann würde je wieder solch eine Anmut in die Welt treten? Und in dieser Frage steckt schon der ganze Handke.
Seine Schreibpraxis umfasst über 50 Jahre. Was, würden Sie sagen, unterscheidet den frühen vom späten Handke?
Ja, das ist tatsächlich auffällig, dass er sich im Lauf seiner Tätigkeit sehr stark entwickelt hat, sehr viele Wendungen genommen hat. Sein erster Roman, Die Hornissen, den er als 24-Jähriger veröffentlicht hat, 1966, der ist sehr stark vom Nouveau-Roman geprägt. Es gibt keine Subjektivität, die von sich behauptet, als Ich der Welt gegenüber zu stehen, sondern das sind Sprachmaschinerien, Beschreibungen, obwohl er natürlich immer ablehnen würde, vom Nouveau-Roman beeinflusst gewesen zu sein. Allerdings im selben Atemzug kann er dann erzählen, dass er bei Alain Robbe-Grillet, dem Erfinder oder dem Protagonisten des Nouveau-Roman in Paris, dann selber einmal geklingelt hat. Aber solche Widersprüche oder Spiele, die sind typisch für Handke. Und nach diesem experimentellen Anfang war seine größte Zeit, wo er tatsächlich Bestsellerautor war in den 70er Jahren, mit Büchern wie Der kurze Brief zum langen Abschied, Die Angst des Thomanns beim Elfmeter, Wunschloses Unglück. Da hat er tatsächlich die Bestsellerlisten gestürmt und war auf Platz 1. In seiner Küche hängen auch immer noch die Bestsellerlisten, die er aus dem Spiegel ausgeschnitten hat, wo er da oft an Platz 1 stand. Und in diesem Moment, vor allem in dem Buch Wunschloses Unglück, das ist so etwas wie ein autobiografischer Befreiungsschlag gewesen. Da ändert sich dann sein Ton. Da schreibt er zum ersten Mal über seine Sozialisation in Österreich, in diesem Kärntner Dorf, das sozial sehr schwierig war, eine kleinbäuerliche Existenz. Und diese autobiografische Befreiung führte zu einem Erzählton, der in den 70er Jahren schon sehr einzigartig war und ihn zu dem führenden Popautor überhaupt gemacht hat. Das Interessante ist aber, dass er im Gegensatz zu vielen seiner Altersgenossen dann diese Popliteratur überwunden hat, weil die Literatur eben etwas anderes ist als der medial vermittelte Konsens, und er suchte dann nach einer neuen poetischen Sprache. Das ist sein umstrittenes späteres Werk.
Der französische Autor Georges-Arthur Goldschmidt hat Kafka und Walter Benjamin ins Französische übersetzt und Peter Handkes Bücher bis zum Erscheinen von Mein Jahr in der Niemandsbucht, ein Märchen aus den neuen Zeiten. Er hat ihn quasi bekannt gemacht in Frankreich, und Frankreich ist Handkes Wahlheimat. Dann war Schluss für Goldschmidt. Er konnte es einfach nicht ertragen, dass der ehemalige Freund so verbissen Gerechtigkeit für Serbien einforderte. Warum polarisiert Peter Handke so? Warum gibt es Autoren, Übersetzer, die ihm die Freundschaft aufkündigen?
Ja, Sie haben ja auch gleich am Anfang dieses Eintreten von Milosevic erwähnt. Das wurde medial natürlich zu einem Wendepunkt, auch in der Rezeption von Handke. Es ist allerdings so, dass man Handke da nicht unbedingt politisch verstehen kann, weil er spricht von dem verlorenen Jugoslawien. Das ist das Traumland seiner Kindheit. Seine Mutter war slowenischer Herkunft, und das nahegelegene Jugoslawien war für ihn so eine Märchenlandschaft, eine Mythenlandschaft. Und dass dieses Jugoslawien zerstört worden ist, das hat ihn umgetrieben. Und aus heutiger Sicht waren seine politische Stellungnahme auch gar nicht so abseitig, weil damals galten die Serben als die Bösen, die Kroaten als die Guten, und auch die Außenpolitik der westlichen Länder hat eigentlich einen Teil in dieses zerfallende Jugoslawien hineingetrieben, das moralisch unterfüttert war. Und da hat sich Handke sehr aufgeregt. Er ist ein sehr impulsiver Mensch, er kann sehr jähzornig sein, und dieses überstürmende poetisch-romantische Temperament, das reibt sich sehr oft an politischen Tagesverhältnissen, und das machte Handke auch immer umstritten, weil er sich einer Konsenskultur immer verweigert hat, auch den Konventionen des bürgerlichen Sprechens. Das ist aber etwas, was er mit vielen einzelgängerischen, randgängerischen Schriftstellerexistenzen auch in der Vergangenheit teilt.
Wer beim britischen Wettanbieter Nicerod auf Peter Handke gesetzt hat, bekam heute den 21-fachen Einsatz ausgezahlt. Der oft wie ein Weltflüchtling wirkende Peter Handke wird im Dezember nach Stockholm reisen. In einer ersten Reaktion hat er heute auch bemerkt, dass ihn die Auszeichnung bewege. Mein Dank geht an dieser Stelle an den Literaturkritiker Helmut Böttiger. Ihnen, Herr Böttiger, noch einen schönen Abend.
Ja, danke Ihnen auch.